werden heute über das Thema Pubertät, die geilste Zeit des Lebens, sprechen. Und wir werden ein bisschen darauf eingehen, was verstehen wir überhaupt unter Pubertät? Warum ist das wichtig, die Pubertät nicht als Gesamtheit zu sehen, sondern auch zu trennen zum Thema Adoleszenz? Wir werden einige Praxistipps in Aussicht stellen, ein bisschen aus unserer eigenen Erfahrung auch reden, wie wir unsere Pubertät erlebt haben und was wir verbockt haben, beziehungsweise was unsere Erkenntnisse sind, wenn wir jetzt doch einige Jahrzehnte später dort hinschauen. Und ich glaube, das wird eine ganz spannende Folge.
Und wir werden auch darüber erzählen, wie anstrengend das für die Kids selber eigentlich ist.
Richtig. Und warum auch Eltern in der Pubertät eine massive Entwicklungsaufgabe haben. In diesem Sinne, ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Sozialfuzzi, dem Podcast für Fachkräfte, Eltern und allen, die mit Kindern leben und arbeiten. Hi Alex.
Hallo Stefan, ich habe mich schon gefreut auf dich.
Du hast in der letzten Folge ja schon angekündigt, wir werden ja immer wieder in unserer Praxis damit konfrontiert, dass die Leute irgendwie Angst haben vor der Pubertät. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zumindest bei mir sagen immer die Eltern, sie fürchten sich so drauf, und wenn man also ein bisschen nachfragt, wie sie die eigene Pubertät erlebt haben, sagen sie, das war ja ganz eine schlimme Zeit und sie waren so aufmüpfig und haben komplett rebelliert gegen ihre Eltern. Und ich glaube, das schauen wir uns heute an, oder?
Das ist eine gute Idee. Diese Frage stellt man mir mindestens einmal in der Woche, beziehungsweise merke ich das auch so, dass die echt teilweise Schiss haben davor, mit so Aussagen wie, oh mein Gott, jetzt fangen wir uns zu pubertieren an.
Dann legen wir los. Alex, wie schlimm hast denn du pubertiert?
Also ich kann mich selber an die Intensität meiner Pubertät nicht wirklich erinnern.
Wenn ich jetzt deine Mutter fragen würde, was würde sie mir antworten?
Ich habe sie gefragt, ja, in der Vorbereitung auf diese Folge, wie war denn so meine Pubertät, wie stark habe ich pubertiert? Und meine Mutter sagt, im Grunde genommen hast du nicht sehr stark pubertiert. Es waren zwar so übliche Reibereien und manchmal auch so Konflikte, die wir vielleicht vorher nicht gehabt haben, aber am Ende ist es eine relativ cremige Zeit gewesen. Und auch ich selber, also wie gesagt, an die Intensität meiner Pubertät erinnere ich mich nicht, aber ich habe all diese Zeiten oder diese Phasen, von denen wir da reden, eigentlich in einer ausgesprochen guten Erinnerung. Und meine Mutter auch, vor allem glaube ich deswegen, weil ich mit 14 daheim ausgezogen bin und dann im Internat war.
Wir reden jetzt von dem, was charakterlich sozial in der Pubertät passiert und nicht, dass dem Alex wächst ein 30 cm langer Bart.
Das ist überhaupt ein wichtiger Punkt in der ganzen Thematik. Da merke ich viele, viele Verwirrungen oder viele Verknüpfungen, die einfach so nicht sind, wie sie teilweise dargestellt werden. Und wie sie auch, weil wir das gerade beim letzten Mal auch ein bisschen so besprochen haben, in Erziehungsratgebern teilweise verkehrt dargestellt werden. Also die Pubertät selbst ist ein biologischer Prozess. Das ist, da kriege ich Haaranstöhnen, wo ich noch vorher gehabt habe. Das Körperbild von Mädchen und Buben differenziert sich dann aus, weil vorher schauen sie doch ziemlich ähnlich aus, quasi, aber durch die Pubertät formen sich dann quasi Geschlechtsmerkmale aus und so weiter und so fort. Also das ist quasi, kann man festmachen, die Pubertät, von der wir immer reden, ist eigentlich kein sozialer Vorgang, sondern es ist im Grunde ein biologischer Veränderungsprozess.
Pubertät hat natürlich neben der Entwicklung der Geschlechtsreife vor allem eine Funktion, nämlich auch die Loslösung von diesen familiären Strukturen, um wirklich auch ein eigenständiger Mensch zu werden. Und alles das, was da dazu gehört, ja, das erleben wir Eltern ja natürlich besonders extrem. Also wenn ich meine Mutter fragen würde, ich habe sie extra nicht gefragt, weil ich weiß, dass sie dann die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde. Ich habe heftigst pubertiert in alle möglichen Richtungen. Und das ist ungefähr so ein Tabuthema in meiner Familie, also reden wir da besser nicht drüber.
Also es ist eine Zeit, über die man gar nicht redet.
Also ich kann mich auf jeden Fall zurückerinnern, dass ich alles, was ich erlebt habe, extremst erlebt habe. Der Klassiker ist, ich habe eine Freundin gehabt, 3 Tage lang, ja, und danach war es wieder aus unterschiedlichsten Gründen, und die Welt ist für mich zusammengebrochen, die Welt ist nicht mehr weitergegangen. Und 2 Tage später war ich wieder der glücklichste Mensch der Welt. Also das heißt, du hast diese Wellenbewegungen immer wieder gehabt, nur wirklich in einem extremsten Ausschlag, und ich glaube, das ist ja das, was es für viele Eltern, dafür viele Jugendliche so schwierig macht, weil diese Grautöne, diese Mitteltöne, die verschwimmen komplett und alles ist nur mehr himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt.
Aber Stefan, lass uns einmal genau an der Stelle nochmal vielleicht genauer reinschauen. Ich betone es nochmal, die Pubertät ist ein biologischer Vorgang, das ist quasi nichts anderes, als wie dass der Körper reift zur Geschlechtsreife heran quasi und kriegt andere biologische Aufgaben. Das ist das eine, das ist dieser biologische Teil. Und ich glaube, dass auch in den meisten Ausführungen, auch im Internet, und auch da stelle ich fest, auf vielen Seiten wird etwas gleichgesetzt, was nicht das Gleiche ist. Es gibt die Pubertät und gleichzeitig dazu, wenn wir von sozialen Veränderungen sprechen, von Rollenanpassungen, dann ist das eigentlich nicht die Pubertät, sondern die Adoleszenzphase. Also wir reden dann von der Jugend. Das fällt halt vor allem am Anfang mit der Pubertät, also mit dieser körperlichen Veränderung zusammen. Und irgendwie hat sich das eingeschlichen, dass man das eine wie das andere benennt. Und im Grunde genommen reden wir hier von unseren Jugendjahren, die Entwicklungspsychologie. Beschäftigt sie eigentlich eben nicht mit diesen biologischen Abläufen, sondern es schaut quasi, was passiert in dieser Adoleszenzphase, welche Aufgaben hat man da, was entwickelt sich da, wo muss man sie ablösen. Also das, was von dir beschriebene Ablöseprozess von den Pflegeverhältnissen, also vom Elternhaus, ist eigentlich kein biologischer Vorgang, ja, sondern es ist eigentlich ein sozialer Vorgang. Biologie und Psychologie gängen zwar oft Hand in Hand, aber am Ende sind es zwei parallel laufende Prozesse, die halt bläderweiß gerade mit zwischen 11 und 14 zusammenfallen.
Das, was du jetzt gesagt hast, ist, dass wir mit der Pubertät, ja, also nicht jetzt nur diesen biologischen Vorgang meinen oder die Umgangssprache nicht nur diesen biologischen Vorgang meint, sondern vor allem dieses Konstrukt der Adoleszenz und das, was dort drüben passiert. Aber wenn wir mit Eltern sprechen, wenn wir mit unseren Klientinnen sprechen, dann wird es automatisch vermischt.
Genau, wird es zusammengelegt, ja.
Genau, es wird zusammengelegt und das ist umgangssprachlich einfach unter diesem Sammelbegriff alle diese Vorgänge drinnen. Und wir schauen uns aber heute diesen Sammelbegriff an. Also wir schauen uns jetzt nicht nur das eine oder das andere an, sondern wir schmeißen das Ganze auch gemeinsam in einen Topf. Wichtig zu wissen, eben das, was du gesagt hast, dass es trotzdem zwei unterschiedliche, parallel laufende, sich gemeinsam bedingende Vorgänge sind.
Genau. Und wenn es mir gelingt, dann werde ich vielleicht dazwischen immer wieder einmal ein kurzes Augenmerk darauf richten, dass wir hier wieder von der Pubertät oder von der Jugend oder von der Adoleszenzentwicklung sprechen. Eine der an mich häufigsten herangetragenen Umstände ist, dass Kinder, wenn sie zur Jugendlichen werden, auf einmal botzig werden.
Das ist das, was dir jeder Elternteil wahrscheinlich genauso sagen wird.
Also dieses Botzigwerden ist auf der einen Seite eine gewisse Sprechweise, die auf einmal sich einschleicht. Und auf der anderen Seite sprechen wir oft von so einem quasi oppositionellen Grundverhalten. Also dass man einmal prinzipiell dagegen sein muss.
Wenn ich mich jetzt einmal so zurückversetze in meine Jugend und das jetzt einmal so als Maßstab hernehme. Das, was du da so als oppositionelles Verhalten beschreibst, das hat in meinem Fall gar nichts mit meinen Eltern zu tun gehabt, sondern das hat eigentlich nur mit mir was zu tun gehabt als Jugendlicher. Und ich habe, wie soll man das am besten ausdrücken? Erstens haben sie mich genervt. Das ist so ein bisschen wie mit ADHS-Kindern, ja. Kurze, knappe Antworten reichen und da sind immer so ganz, ganz viele unterschiedliche Erklärungen mitgekommen, warum das so ist und etc. Und das hat mich innerlich so wütend gemacht, ja, weil ich habe schon beim ersten Satz verstanden, die Anweisung verstanden und das Warum habe ich gar nicht gebraucht, weil das war bei mir auch schon wieder weg. Meine Aufmerksamkeitsspanne war dann auch irgendwo anders. Und das habe ich natürlich verbalisiert. Das war aber nicht gegen meine Eltern gerichtet. Das war jetzt kein grundsätzliches oppositionelles Verhalten, sondern das war einfach ein Ausdruck, wie ich mich in diesem Moment gefühlt habe. Und ich habe echt lang drüber nachgedacht, da in der Vorbereitung, ich war nirgends grundsätzlich dagegen. Diese Situationen, in denen man drinnen ist, wo plötzlich von einem etwas gefordert wird, etwas zu tun, etwas zu machen, irgendwo dabei zu sein, wenn alles in meinem Körper eigentlich dazu schreit, ich möchte jetzt machen, was ich gerne würde. Und das ist dann dieser Deckel, der da drauf kommt, das wird ein bisschen klein gehalten. Also mein gesamtes Autonomiebestreben ist nicht zunichte gemacht worden, aber in diesem Moment halt einfach eingeschränkt. Ja. Und das ist dann dieser Punkt, wo man zum Verbalisieren anfängt und was, glaube ich, sehr oft als oppositionelles Verhalten aufgefasst wird. Und da bitte mich nicht falsch verstehen, es war in vielen Situationen absolut richtig, dass man mein Autonomiebestreben da auch eingeschränkt hat, weil ich hätte einen riesigen Blödsinn gebaut. Ich meine, ich habe ganz viel Blödsinn gebaut. Aber ich hätte wahrscheinlich noch wesentlich mehr gebaut, wenn meine Eltern da auch nicht dahinter gewesen wären. Und ich bin ihnen ziemlich dankbar dafür.
Ja, ich glaube, in diesen Situationen, weiß nicht, wie du deine Eltern da erlebt hast, aber in diesen Situationen geht es ja meistens nicht ums Ob, sondern ums Wie. Ich würde die ganze der Beschreibung noch ein bisschen differenzierter sehen, auch bei diesem oppositionellen Verhalten. Also ich kann das komplett nachvollziehen, was du sagst, und ich glaube, es ist eine ganz wertvolle Komponente drinnen. Es geht viel mehr um den Jugendlichen selbst. Und da ist gar nicht so viel Absicht dahinter. Also da geht es jetzt nicht darum, dass ich bewusst oppositionell den Anweisungen meiner Eltern gegenüber bin.
Deswegen mag ich diesen Begriff ja nicht, oppositionelles Verhalten. Ja, es ist ein angezipftes Verhalten eines Jugendlichen. Ja, und das hat mit mir zu tun, das hat nichts mit meinen Eltern zu tun, nichts mit meinen Eltern als Menschen zu tun, als Personen zu tun, sondern das sind rein meine eigenen Gefühle.
Ich würde auch den Begriff oppositionell nicht verwenden, aber den hören wir halt oft. Ne? Also das wird halt dann oft so beschrieben und an uns herangetragen. Für mich ist da was anderes total im Vordergrund, und vielleicht möchte ich es kurz einleiten mit einem praktischen Beispiel. Es war gerade vor, es ist glaube ich 3-4 Wochen her, war eine Mutter bei mir eben zur Beratung, verflixt, was soll ich mit meiner 14-jährigen Tochter tun? Die tut, was sie will, ich verbiete ihr etwas und sie macht es dann am Ende trotzdem, und sie sagt, sie geht aus und kommt um 10 Uhr heim und kommt dann nicht um 10 Uhr heim. Und das ist so ein Beispiel für so eine Geschichte. Also die Mama sagt, du bleibst daheim, die sagt, die Tochter sagt sicher nicht. Ich möchte auf einen speziellen Punkt hinaus. Was man ja vergisst, sind die Entwicklungsaufgaben in diesem Alter. Ja, also das ist ja nicht nur die Loslösung, sondern vom Elternhaus. Das ist das eine. Aber ich glaube, was ich als viel relevanter oft erlebe, ist es, dass ich eine neue Rolle finden muss.
Der soziale Umbau.
Genau, der soziale Umbau, den Fachbegriff verwenden wir dafür. Und das heißt, dass eigentlich die Rollenvielfalt von einem Kind ist wesentlich kleiner. Du bist vielleicht Bruder, Schwester, Klassenkollege oder sonst irgendwas. Ja. Aber in der Jugend differenziert sich auch das Rollenprofil der sozialen Welt aus. Das heißt, wir kriegen viel mehr Rollen, wir sind dann bis hin zum Teilhaber und Nicht-Teilhaber und so weiter und so fort. Und gleichzeitig parallel dazu entsteht sozusagen der sogenannte Peer-Fokus. Das heißt, ich richte meine Sicherheitsaufmerksamkeit, also da, wo ich quasi meine Beziehungssicherheit herhole, von meinen familiären Banden immer mehr weg und versuche die gleichzeitig sozusagen in einem anderen, also in der Peer, in meinem sozialen Umfeld, in meiner Altersgruppe, dort unterzubringen und dort meine Beziehungssicherheiten zu finden. Und jetzt in diesem Rollenfinden und in diesem Umbau entsteht etwas, was Kinder vorher eigentlich nicht haben. Und zwar, das ist der berühmte Intra-Rollenkonflikt. Kinder haben den nicht. Das heißt, ich bin in meinem Leben in mehrere Rollen und gleichzeitig muss ich in verschiedenen Situationen abwiegen, verflixt und zugenäht. Was mache ich jetzt? Und somit bin ich irgendwie automatisch in der Situation, dass ich, wenn ich es für den einen richtig mache, ich es automatisch für den anderen falsch mache. Und ein Kind hat diese Problematik vorher nicht. Ja? Und in der Jugend differenziert sich das ganz massiv aus. Also gerade in dieser Altersgruppe, von der wir reden, weil jetzt kommt nämlich die Geschichte ins Treffen. Sage ich zu meinem Freund, ich gehe heute nur mit fort, bin ich ein guter Freund. Gleichzeitig weiß ich aber, ich bin jetzt ein ganz schlechter Sohn und jetzt gibt es einen Wickel mit der Mama, weil ich will, dass ich um 22 Uhr daheim bin. Wenn ich etwas einfordere, wenn ich was will, wenn ich was eindämme, was verbiete, muss mir auch bewusst sein, dass ich mein Kind jetzt oder meinen Jugendlichen ja eigentlich jetzt in einen Rollenkonflikt bringe.
Also ja, ich verstehe es, diesen Rollenkonflikt kann ich nachvollziehen. Ich glaube aber, dass dem ein bisschen zu viel Bedeutung zugemessen wird. Wir reden, wenn wir mit Eltern reden, von jüngeren Kindern ständig über Bedürfnisorientierung.
Ja, genau.
Bedürfnisorientierung hört im Jugendalter plötzlich auf. Niemand redet mehr von einer Bedürfnisorientierung bei Jugendlichen, weil die Jugendlichen Bedürfnisse haben, die dann gegen das, was ich als Elternteil oder als Fachkraft gescheit finden würde, genau gegen das geht. Und das, glaube ich, ist aber trotzdem etwas, was man weiterführen kann im jugendlichen Alter, dass man auch dort trotzdem bedürfnisorientiert auf die Kinder und Jugendlichen eingeht, genau mit dem, was du gesagt hast im Hintergrund. Diese Prozesse sind notwendig und überlebenswichtig. Das führt mir einfach auch zu einem weiteren Punkt, weil wir ja schon so bei diesem oppositionellen Verhalten und mit dem Einschränken und so weiter sind. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen, nur weil jemand, man sagt immer so schön, schwerst pubertiert oder ganz grausig ist zu seinen Eltern und gegen alles dagegen ist, das heißt nicht gleich, dass man eine schlechte Erziehungsarbeit gemacht hat und auch macht, sondern es ist einfach so, aufgrund dem, was auch in unserem Gehirn passiert, aufgrund dieser Veränderungen, die da sind, bei manchen ist es einfach schwieriger oder intensiver als bei anderen. Und das kann man natürlich auch nicht wegdrücken. Und deswegen, liebe Eltern, wenn ihr ein schwerst pubertierendes Kind zu Hause habt, dann heißt das nicht gleich, dass ihr eine schlechte Erziehung geleistet habt.
Das kann aber schon so sein.
Ja, aber dann drehen wir das vielleicht um, Alex, und sehen das jetzt nicht nur, das sind Entwicklungsaufgaben für Jugendliche, die da passieren, sondern es sind auch Entwicklungsaufgaben für Eltern. Nämlich das, was wir vorher als Elternteil wie viele Jahre auch immer geleistet haben, ja, das müssen wir dann plötzlich über Bord werfen und loslassen. Ja, und da tun sich natürlich einige Eltern wesentlich schwerer als andere. Und das sind unsere Entwicklungsaufgaben. Wenn wir aber von der Pubertät reden oder wenn wir in der Praxis mit Pubertät konfrontiert sind, dann ist meistens das gemeint, was die Kinder nicht alles falsch machen und was die Kinder machen müssen und in den seltensten Fällen das, was die Eltern lernen müssen.
Also die sich entwickelnde Elternschaft. Haben wir ja in der letzten Folge gesagt, also es geht nicht darum, dass man einmal rausfindet, wie man es richtig macht als Eltern, sondern ich muss mir immer diesen Entwicklungsphasen des Kindes entsprechend mit anpassen und schau, was braucht es jetzt. Ja. Ich glaube, eine von den Sachen, die Eltern vor allem verstehen müssen, es ist das ein ganz wichtiges Prinzip, das die Kindheit bedingt oder die Kindheit bestimmt in dieser Altersphase, vor allem auch tatsächlich in der Pubertät, ja, also in dieser biologischen Phase vonstatten geht, und zwar wird das kindliche Normalprinzip gelöscht. Kinderpsyche weiß, dass es nicht allein überlebensfähig ist und dass es Pflege und Unterstützung braucht, und in der sind automatisch Eltern übergeordnet. Das heißt, in der Sozialkompetenz, in der Ahnungskompetenz, im Zweifelsfall quasi richte ich mich eigentlich nach den Eltern. Das heißt, sie sind in einer höheren Entwicklungsstufe fixiert in der Wahrnehmung von einem Kind. Und dieses Programm wird im biologischen Pubertätsprozess gelöscht und du bist nicht mehr automatisch übergeordnet. Das heißt, Kinder nehmen im Zweifelsfall deine Ratschläge nicht mehr automatisch an, und ganz vereinfacht gesagt wird, heißt es in der Jugend, muss man dann beweisen, dass man der Batman ist. Weil ja, quasi wir nicht einfach nur mehr grundsätzlich davon ausgehen, dass unsere Eltern die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und jetzt muss ich natürlich meine Konzepte, und dann habe ich natürlich auch Gleichwertigkeit zwischen den Modellen von Freunden, von Idolen oder sonst irgendwas mit meinen Eltern, was ich vorher in dieser Weise durch diesen Schutz, durch die kindliche Normalordnung so nicht hatte.
Was kann man denn überhaupt machen in der Pubertät? Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich habe ziemlich viel Scheiße gebaut. Unter anderem, man ist halt fortgegangen, hätte immer um 11:30 mit dem Bus nach Hause fahren müssen, sonst wäre ich nicht mehr heimgekommen. Habe dann irgendwann einmal angerufen und gesagt, du, also bei der Telefonzelle damals noch, du, ich schlafe bei einem Freund, und war dann in Wirklichkeit bis 6 in der Früh, bis der erste Bus gefahren ist, irgendwo in einer Disco unterwegs. Ich habe immer ein fürchterlich schlechtes Gewissen gehabt. Und wenn mich dann meine Eltern auf etwas angesprochen haben und mich erwischt haben, bin ich automatisch botzig geworden und in dieses oppositionelle Verhalten reingefallen, weil es ein Verteidigungsmechanismus von mir war.
Schamreaktionen, das unterschreibe ich da. Also meine Mutter, also das hat sie zum Beispiel erinnert daran, dass ich oft, wenn sie was gesagt habe, darüber gelacht habe. Mhm. Und das hat sie rasend gemacht.
Ja, natürlich. Und das Augenrollen, Alex, das Augenrollen. Ja, genau. Dieses Augenrollen ist eine ehrliche Ausdrucksreaktion, dass man gerade am Geist gehst, lieber Vater, liebe Mutter oder wer auch immer mir da die Grenzen aufgezeigt. Und das, ja, und ist
deswegen muss ich aber auch nicht aufhören damit, nur weil das Kind mit Augen rollt.
Ja, ja, genau. Und das war halt hauptsächlich wirklich dann, wenn mir lang und breit etwas erklärt worden ist, was ich schon beim ersten oder zweiten Mal verstanden habe. Also das ist dann wirklich ein Praxistipp. Bitte behandelt viele Jugendliche, bei den meisten funktioniert es wirklich, kurze, knappe Anweisungen, Einsatzstatements, und ihr werdet sehen, es wird wesentlich weniger Gegenwind kommen, wenn man seine Sachen einmal klar sagt, anstatt in 7 Sätzen.
Ja, und um zurückzukehren auf mein Lachen. Mhm. Mein Lachen war eine Schamreaktion.
Ja, genau.
Ich habe mich in dem Moment geschämt. Ich bin mir blöd vorgekommen. Ich habe mich aufplattelt gefühlt. Mhm. Und Scham ist nicht immer mit eingezogener Kopf. Mhm. Sondern manchmal auch lachen.
Genau.
Also bitte, liebe Eltern, leitet es von den äußeren Reaktionen bilden die inneren Umstände eurer Kinder nicht ab. Ja, das ist nicht gleich, weil das sollte man übrigens auch bei Erwachsenen nicht machen. Ja. Also innen und außen Kinder mal schön trennen. Ja. Das können wir auseinanderhalten. Ich hätte noch einen anderen wichtigen für mich, nämlich auch im Umgang mit, ich habe ja 25 Jahre direkt mit hauptsächlich mit Jugendlichen gearbeitet, und was ich wirklich bemerkt habe und was ich auch Eltern ans Herz legen kann, ich mache es mit meinen eigenen Kindern auch so, vermeidet Überraschungskonfrontationen. Mhm. Das ist wirklich was, das ist überhaupt nicht hilfreich, weil es ist irgendwas, der kommt nicht heim oder hat irgendwas nicht gemacht und man ist auf was draufgekommen und dann brodelt man selber ja schon dahin. Ja, das heißt, man hat einen Vorlauf, und der Jugendliche, den man gerade begleitet, ob eigen oder fremd, ist dann eigentlich wurscht, ist ja gerade in einer völlig anderen Welt. Der beschäftigt sich gerade mit Instagram oder mit irgendwie, ob er vielleicht die oder den abraten könnte oder sonst irgendwas. Es ist in einer ganz anderen Welt, und kommt da bei der Tür einer und dann sage ich, so, und jetzt müssen wir auf der Stelle drüber reden, oder ich krache ins Zimmer rein und sage, sofort. Ja. Und in dem Moment darf man sich eigentlich nicht erwarten, dass jemand so viel soziale Kontrolle aufweist, dass er dann auch noch was Sinnvolles drauf sagt, nur dazu, wenn man dann auch noch gleich eine Antwort haben will. Was sagst du denn da dazu? Was tust du denn da? Also wenn man sich das wirklich aus der Perspektive überlegt, ist eigentlich völliger Bullshit, was man da macht. Viel besser ist quasi, Informationen anzukündigen. Ich mache das manchmal per WhatsApp, sage ich jetzt ganz ehrlich. Also dass ich quasi, hey, ich möchte mit dir heute noch über was reden. Ich sage dann auch über was. Weil auch der Jugendliche hat das Recht, sich auf einen Inhalt vorzubereiten. Ich habe mich auch schon innerlich darauf vorbereitet, was ich mit sagen will. Ja. Und dann frage ich, passt halt auf die Nacht, ich möchte nur mit dir reden. Und dann gibt es meistens ein bisschen eine Diskussion, wann es gerade passt. Und dann kann ich irgendwann sagen, und ich komme heute um 7. Ja. Und dann reden wir da drüber. Und dann werdet ihr die wunderbare Entdeckung machen, dass ein Gespräch ganz anders läuft, weil sie der dann innerlich vorbereiten können hat. Vielleicht ist er auch ein bisschen ärgerlicher als er war, wenn man überrascht hätte, aber das macht nichts, damit ist es da und echt. Und ich dampfe ein bisschen aus und ich komme nicht in diese Situation, wo einfach wer einer kracht und mich mit der Situation überrumpelt.
Ich hätte noch einen weiteren Tipp. Jugendliche sind trotzdem noch Teil der Familie und brauchen Zuneigung. Liebe. Nur das Problem ist das, was man vorher als Liebe, Zuneigung das gezeigt hat, mit Umarmungen, mit Kuscheln etc., das stößt plötzlich auf massivste Ablehnung. Das heißt, wir als Eltern müssen andere Formen finden, auch unsere Zuneigung zu zeigen. Und mir ist da etwas in Erinnerung geblieben, wirklich so der Klassiker, wie Walt Wender, 14, 15, und eine Beziehung ist halt wieder mal in die Brüche gegangen und ich war komplett fertig und ich habe geheult und etc. irgendwas. Und meine Mutter ist einfach gekommen und hat mir, also irgendwann am Nachmittag nach der Schule, und hat etwas gemacht, was sie sonst nicht gemacht hat. Sie hat mir was zum Essen gebracht. Ja? Einfach so, ohne dass ich danach gefragt habe. Und das sind so kleine Aufmerksamkeiten, wo ich ihr dann nicht bessern kann, dass sie jetzt, keine Ahnung, fragt, was ist denn los mit dir? Und
spinnst du schon wieder?
Spinnst du schon wieder? Oder Ma, du bist zu arm und red mit mir. Sondern eine einfache Geste, und die ist mir jetzt, ja, 25 Jahre später immer noch in Erinnerung geblieben. Und das ist auch unsere Entwicklungsaufgabe als Eltern. Wir müssen lernen, unsere Zuneigung auch anders zu zeigen und unsere Unterstützung anders zu zeigen, weil die Kinder und die Jugendlichen, die in dieser Phase stecken, brauchen das ganz massiv.
Ja, und vor allem haben sie ja ganz viel soziale Beziehungsschwierigkeiten in der Peer. Das läuft ja nicht cremig, das ist alles ganz schwierig. Für mich ist es auch so, also dieses Care-Love, was du da meinst, das ändert sich. Das, vorher ist es, wir kuscheln und ich drück dich am Abend und dann wische ich dir die Tränen weg und irgendwann ist, ich habe da Posner mitgenommen. Genau. Ohne eine Ankündigung. Und ich bin da auch genau in der gleichen Ecke, hätte ich auch noch eine Empfehlung, was wahnsinnig beziehungserhaltend ist, wenn man sich für die Lebenswelt seiner Kinder interessiert, ohne gleich zu bewerten, sondern nachzufragen, wer läuft's denn da, wie ist denn das, wie geht's denn eigentlich mit der Gabi? Also wenn man einfach auch nachfragt, weil die meisten, die schwierigsten und verstörendsten Probleme, die man dann als Eltern auch kriegen, sind eigentlich gar nicht mit uns, sondern sind in dieser sich neu entwickelnden Beziehungsgestaltungswelt, wo ja in Wahrheit der Bugler, der mit dem Hatschatten gerade versucht, irgendwie einen Wettlauf zu machen. Also da treffen jetzt einen Haufen 14, 15, 16-Jährige zusammen und die haben jetzt ja alle miteinander noch nicht unbedingt die besten ausgeprägten so Beziehungskompetenzen. Das heißt, da geht auch viel schief, da wird abgewertet, da wird verglichen und was weiß ich, was weiß. Und das ist alles eine psychische Belastung für die Kids. Und dementsprechend sind sie irgendwie mit allem möglichen Gemüt, was sie wieder ein bisschen dünnhäutiger macht. Aber das Interesse für diese Lebenswelt zu zeigen und nachzufragen, ohne zu beurteilen, einfach nur sich das erzählen zu lassen, ist ein sehr stabilisierender und beziehungsstärkender Umstand. Zusammenfassend könnte man sagen, auch wenn wir in unserer Folge jetzt weiterhin den Begriff Pubertät verwendet haben, um einfach vereinfacht zu kommunizieren, muss man unterscheiden zwischen Pubertät als biologischen Vorgang und Adoleszenz bzw. Jugendalter in verschiedenen Phasen. Beides bedingt sich gegenseitig und es ist ein sehr anstrengender und ein sehr fordernder Abschnitt für das Leben von Kindern und Jugendlichen. Die Dinge, die wir als Eltern mühsam finden, werden sich darin abbilden, dass wir als Eltern mit unseren jugendlichen Kindern jetzt auch mitwachsen müssen und sich die Elternschaft verändern wird. Das, was vorher gerade alles noch irgendwie cremig gegangen ist und auch die Methoden und die Ausdrucksformen, die wir dafür gefunden haben, sind jetzt manchmal auch wirklich nicht mehr passend und müssen sie an die neue Lebenssituation anpassen. Und das sind meistens keine großen Interventionen, sondern so wie der Stefan beschrieben hat, vielleicht bei Liebeskummer eine warme Suppe gebracht zu bekommen, statt gefragt zu werden, was spinnst denn überhaupt da so? Die meisten Sachen, die in der Pubertät passieren, haben eigentlich gar nichts unweigerlich direkt mit den Eltern selbst zu tun, sondern haben eher mit Sachen zu tun wie soziale Umbauten, Rollenkonflikten, Beziehungsunerfahrenheit und ganz, ganz vielen Dingen, die man in diesem Alter als erstes erlebt. Auf das sind wir eigentlich gar nicht so sehr eingegangen, aber es ist auch ein Teil. Und wenn man sich dann überlegen, wie was kann man tun, dann gehen Sie auf Ihre Kinder erst recht jetzt zu. Überraschen Sie sie nicht, konfrontieren Sie sie nicht unvorbereitet und überlegen Sie sich, was für Care-Love Sie machen können. Kinder, freuen Sie, wenn man in einer Red Bull einmal eine stellt.
Punktlandung. Danke für diese wunderschöne Zusammenfassung, Alex. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit Alex und ihr haben in der Vorbereitung auch schon geredet und der Alex hat, wie ihr dem Folgentitel vielleicht entnehmen könnt, die Pubertät als die geilste Zeit des Lebens bezeichnet. Ich stimme dem überhaupt nicht zu, weil es war keineswegs die geilste Zeit des Lebens, aber uns würde eure Meinung interessieren. Und zwar auf Spotify habt ihr die Möglichkeit, unter dieser Folge auch direkt abzustimmen. Da gibt es eine Umfrage, ob ihr die Pubertät als die geilste Zeit des Lebens oder als die schlimmste Zeit des Lebens erlebt habt.
Ich habe es als die coolste Zeit des Lebens erlebt und jetzt so vieles zum ersten Mal. Das erste Mal so voll verknallt, der erste Sex dann später. Alter, so viel coole Sachen. Und das erste Mal mit Freunden hinfahren.
Und so viel blöde Sachen. Und wenn du dann 40 bist und plötzlich um 3 Uhr in der Früh wach liegst, weil du dich daran erinnerst, was du mit 14 irgendwann einmal in irgendeiner sozialen Situation plötzlich für einen Blödsinn gesagt hast.
Genau. Und ich hoffe, dass ich keine Deppen großgezogen habe und diese die nicht genauso blöd verhalten wie ich.
Das ist nett. Das lassen wir drin.
Und war.
Und war. Gut.
Ausblick auf die nächste Folge, Stefan, haben wir noch.
Ausblick auf die nächste Folge.
Was steht uns jetzt aus, wenn ich einen Abschluss gemacht habe und die Zusammenfassung, dann musst du jetzt einen Ausblick auf die neue Folge machen.
Jawohl, Rollenumkehr. Endlich mal darf ich den Abschluss machen. Und zwar werden wir uns mit dem Thema digitale Erziehung beschäftigen und das hat einen ganz einfachen Grund. Wir befinden uns im Jahr 2024 und bei einem absolut großen Teil der Bevölkerung sind digitale Medien angekommen und da reden wir jetzt nicht nur so Handy, Computer, da reden wir von Social Media und wir erleben, dass die meisten Eltern absoluten Schwachsinn damit machen, das muss man wirklich so sagen, und diese Dinge so verwenden, dass sie ihren Kindern schaden.
Und ich möchte das aber auf unsere Berufskollegen erweitern. Auch Fachkräfte sind sehr oft etwas fadenscheinig bei diesem Thema unterwegs.
Ja, genau. Und das heißt, wir wollen uns das im Detail anschauen. Was sind denn so unsere Beobachtungen? Was ist das, was wir in unserer Arbeit sehen? Wie mit dem Handy umgegangen wird? Wir werden darauf eingehen, warum zum Beispiel kostenlose Apps am besten mit dem Handy gemeinsam verbrannt werden sollten und was es für Alternativen gibt. Wir schauen uns an, wie Social Media unter Umständen funktionieren kann, was da für verschiedene Fallen auch dahinter sind. Und ganz, ganz viel werden wir unser eigenes Medien Verhalten auch reflektieren, weil es geht ja meistens darum, dass wir den Kindern schon ganz, ganz ungesunde Sachen vorleben und dann meistens sagen, ja, ich bin erwachsen, ich darf das schon, du noch nicht. Wir haben jetzt noch etwas anderes gesagt und zwar, wir haben ja seit geraumer Zeit unter unseren Folgen auch immer so ein Q&A, Questions and Answers. Und da ist natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr uns immer wieder Rückmeldungen gebt. Meistens steht automatisch drunter, wie fandest du diese Folge? Und wir haben uns eigentlich gedacht, wir gehen nie in unserem Podcast darauf ein. Und deswegen haben wir gesagt, wir schmeißen einmal alles, was wir gekriegt haben in den vergangenen 2 Staffeln in einen Topf und beantworten oder geben eine Reaktion, eine Resonanz auf eine dieser Statements, die ihr uns da geschrieben habt. Das heißt, Alex, soll ich reingreifen in unseren Zetteltopf?
Ja, greif mal ein. Das schaut aus wie ein Goldfischglas.
Ja, so ähnlich, ja genau. Ein Bierpitcher. So, und zwar, wir haben eine Rückmeldung bekommen in der Folge Staffel 1, 29 im Bildungswesen brennt. Und zwar schreibt uns da der Robert, Arbeit im Kindergarten ist keine hochprofessionelle Arbeit. Dazu bräuchte es andere Bildungsabschlüsse. Alex, darf ich antworten?
Bitte sei so gut. Ich muss gerade ein bisschen drüber nachdenken über diese Aussage, weil mein mittlerer Sohn nämlich Kindergärtner wird.
Ich glaube nicht, dass wir uns daran messen sollten, wie hoch der abgeschlossene Bildungsgrad ist. Das heißt, es ist im Prinzip in den meisten Fällen komplett egal, ob das eine praxisbezogene Ausbildung ist, eine Ausbildung ist, die ich mit der Matura abschließe, eine Ausbildung, die ich danach mache, eine universitäre Ausbildung. Also ich sehe alle Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, mit denen ich bis jetzt zu tun habe, die eine wesentlich professionellere Arbeit leisten als viele Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, weil allein das, was die Kolleginnen und Kollegen in Kindergärten regelmäßig vorbereiten, wie sie sich vorbereiten, über was sie sich Gedanken machen, da gibt es so viele Standards, die auch vorgegeben sind, die es in der Sozialpädagogik zum Beispiel nicht gibt. Also ich stimme dem absolut nicht zu und ich finde, dass Elementarpädagogik beziehungsweise die Arbeit im Kindergarten wirklich eine hochprofessionelle Arbeit ist. Und auch schon immer war.
Ich würde da auch widersprechen. Die Erfahrungen von unserem Hörer da waren interessant, wie er auf diesen Rückschluss kommt. Aber qualitativ kann ich da wirklich nur das Beste erkennen. Und zwar nämlich auch bandbreitig. Also was ich erlebe, ist es ganz wenige Berufsausbildungen sind so flächendeckend gut.
Also wenn ihr auch in unser Goldfischglas reinkommen wollt, schreibt uns einfach in die Q&As auf Spotify, schreibt uns eine E-Mail, lasst uns Kommentare auf Social Media da, ihr kommt automatisch dann in diesen Topf hinein und vielleicht ziehen wir euch dann schon nächste Folge. Könnt ihr uns natürlich auch ganz einfache Fragen stellen da drinnen. In diesem Sinne hören wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Tschüss.
Freue mich auch. Ciao Stefan.